Wir klären gerade noch die Technik. Ja, sonst genau müsst ihr erstmal von hinten weitermachen, bis das geht. Ja, wir Menschen, wir sind schon irgendwie ein bisschen eigenartig, oder? Ich erkläre euch, was ich damit meine. Ich glaube, dass wir alle Verletzungen bescheuert finden. Wir alle leiden darunter, wenn jemand uns verletzt. Und gleichzeitig schaffen wir es nicht, dass wir andere nicht verletzen. Wir erleben Verletzung und verletzen andere. Und ich glaube, es gibt noch mehr solche Widersprüche in uns. Wir sehen uns irgendwie alle danach, angenommen zu sein, sichere Bindungen zu haben, Menschen, auf die ich mich verlassen kann, aber sind selbst oft nicht verlässlich und treu in unseren Beziehungen mit anderen. Wir sind oft neidisch, wissen vielleicht besser, wie der andere sich zu verhalten hat. Und eigentlich sind wir manchmal auch ganz schön überheblich anderen gegenüber. Wir gucken auf andere herab und wollen eigentlich nicht, dass jemand selbst auf uns herabguckt. Wir sehen uns danach, dass wir Treue erleben, dass da wirklich jemand ist, auf den ich mich verlassen kann. Und gleichzeitig sind wir selbst oft unehrlich, muten uns anderen Menschen nicht zu, weil wir Angst haben, was passieren würde, wenn der andere wirklich meine dunklen Seiten sieht. Ja, wir sehen uns nach Beziehungen, leben aber irgendwie in einer Zeit voll von Einsamkeit. Einsamkeit, das ist eins der Top-Themen unserer Zeit. Ja, wir Menschen sind irgendwie eigenartig. Und auch Statistiken bezeugen das, dass wir Menschen, genau, es gibt nämlich auch noch eine Folie, die das auch noch mal schön darstellt, dass wir Menschen uns irgendwie nach Treue sehnen, aber es uns gleichzeitig selbst nicht gelingt, treu zu sein. Ich habe mal nachgeguckt, 30% der Menschen in einer Umfrage sagen, dass sie schon mal ihren Partner betrogen haben. Jetzt könnte man ja fragen, was bedeutet betrügen? Das definiert vielleicht jeder ein bisschen anders. Für manche ist das schon an jemand anders denken, ist schon Betrug. Für andere fängt es erst da an, wo es körperlich wird. Aber eigentlich ist es auch egal, was genau mit betrügen gemeint ist. Es zeigt doch, dass Leute in ihrer Selbstwahrnehmung sagen: Ja, da betrüge ich andere, da bin ich nicht treu. Treue fällt schwer. Eine andere Statistik sagt, dass jeder dritte Tinder-Nutzer verheiratet ist. Jeder dritte Tinder-Nutzer ist eigentlich in einer Beziehung oder in einer festen Beziehung. Und das, auch wenn er vielleicht dann nicht dem nachgeht und es auslebt, zeigt dir, dass zumindest der Gedanke da ist, irgendwie untreu zu sein. Wir erleben, dass jede dritte Ehe geschieden wird. Die Durchschnittsdauer einer Ehe beträgt 15 Jahre mittlerweile. Und da ist so etwas wie eine diamantene Hochzeit, wo wirklich jemand 60 Jahre treu mit jemandem verheiratet ist, wirklich eine Seltenheit. Meine Freundin, die war jetzt letztens auf der diamantenen Hochzeit ihrer Großeltern. Das ist schon eine ordentlich lange Zeit. Also wir sehen, dem Menschen fällt es irgendwie schwer, treu zu sein. Und gleichzeitig gibt es aber Umfragen, die uns zeigen, da ist eine Sehnsucht nach Treue da. Der Mensch hat dieses Ideal von Treue nicht aufgegeben. Denn 70% sagen in einer Umfrage, dass sie Ehebruch sehr oder ziemlich schlimm finden. Also es ist eine Sehnsucht da nach Exklusivität, auch wenn in unserer Zeit ganz viele andere Beziehungskonzepte gehandelt werden. Diese Sehnsucht nach der Exklusivität ist anscheinend da. Und 2020 sagen auch immer noch 74% der Leute, dass sie eine Ehe weiterhin zeitgemäß finden. Also wir merken irgendwie, der Mensch ist eigenartig, er sehnt sich nach Treue und schafft es gleichzeitig nicht, treu zu sein. Und ich glaube, dass diese Spannung den Menschen schon immer ausmacht. Das ist nichts, was erst heute in unserer Zeit aktuell ist, sondern die Sehnsucht danach, Treue zu erleben und treue Beziehungen zu haben, die gibt es schon immer. Und ich glaube, dass wir die auch in der Bibel finden. Die Bibel ist ja ein Buch, was eigentlich aus mehreren Büchern besteht. Ganz viele Autoren haben dort Geschichten gesammelt, wo sie oder andere etwas mit Gott erlebt haben. Und so zieht sich durch die Bibel, die doch einen Einblick in alle möglichen Lebenssituationen gibt, ein roter Faden durch. Nämlich, dass es Alltagssituationen sind, die Menschen mit Gott erlebt haben. Da gibt es Hochpunkte, da gibt es Tiefpunkte, da ist Freude, da ist Leid, aber Gott ist der rote Faden. Und eine Geschichte habe ich euch heute mitgebracht. Sie handelt von einer Frau. Wir finden die Geschichte im zweiten Teil der Bibel, dem sogenannten Neuen Testament. Und sie steht im Buch, das Johannes als Autor hat, das sogenannte Johannesevangelium. Wir wissen gar nicht so viel über die Frau. Es ist uns auch kein Name von ihr überliefert. Aber was wir wissen, ist, dass sie eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus hat. Jesus, der von sich selbst sagt, er ist der Sohn Gottes. Und damit Gott selber. Ja, ich möchte euch mit hineinnehmen und euch die Geschichte einmal vorlesen und ihr könnt sie gerne hier vorne mitlesen. Jesus setzte sich und lehrte das ganze Volk. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Das fragten sie, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder nach vorne und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich auf und fragte: Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Ja, es ist eine wahnsinnige Situation. Eben hat die Frau noch gedacht, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hat, denn ihr war klar, was kommt. Sie kannte, so wie alle Juden damals, das Gesetz gut. Und das Gesetz sagte, dass auf den Ehebruch der Tod steht. Und im Angesicht ihres Todes rauschte wahrscheinlich nochmal so ihr Leben an ihr vorbei. Und sie war schon dabei, sich zu verabschieden, sich damit abzufinden, dass sie ihre Liebsten nicht mehr wieder sieht. Und dann kommt da so ein Mann. Jesus wird er genannt. Sie hatte vermutlich noch nicht viel von ihm gehört. Sie wusste nur, dass er irgendwie neue Lehren verbreitete. Und dieser Jesus boxte sie raus. Mit einem ganz einfachen Satz. Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Warum macht er das? Die Frau hat keine Ahnung. Hat sie es verdient? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, denn eigentlich wusste sie doch, worauf sie sich einlässt. Ja, das Spiel mit dem Feuer schien ihr attraktiv. Und der Liebhaber war es auch wirklich wert, den sie da hatte. Das sind natürlich alles Mutmaßungen, die ich jetzt anstelle. Die genauen Gedanken der Frau kennen wir nicht. Sie sind uns auch nicht überliefert. Aber wir wissen Folgendes. Ah, das hatten wir gerade, genau. Eine erste Sache, die mir auffällt, ist, dass die Frau überhaupt nicht gehört wird. Die Frau sagt gar nichts, bis Jesus sie dann irgendwann anspricht. Und das ist der Moment, wo dann auch schon alle weg sind. Nein, diese Frau wird pauschal verurteilt. Es wird überhaupt gar nicht gefragt, warum bist du untreu gewesen? Warum hast du deinen Mann betrogen? Wir wissen nicht, ob der Mann vielleicht grausam war, ob der Mann sie geschlagen hat und sie den Mann nur nicht verlassen konnte, weil sie finanziell von ihm abhängig war, so wie es eben in der damaligen Zeit war. Nein, keiner fragt nach den Gründen. Und ehrlicherweise machen wir, glaube ich, heute auch häufig diesen Fehler. Wir hören anderen nicht zu, aber wir verurteilen sie. Das können wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft wahrnehmen, aber auch in ganz einzelnen Situationen. Wir kennen nicht die Gründe der Handlung von Leuten. Wir sehen nur die Handlung und die erscheint uns verurteilungswert. Ja, wir reden übereinander statt miteinander. Dabei sollten wir doch zuhören, Gegensätze aushalten und uns bewusst gegen eine Cancel Culture richten, egal ob sie von rechts oder von links kommt. Jesus sieht diese Frau. Er sieht nicht nur ihren Ehebruch, er sieht nicht nur ihre Tat, sondern er sieht die Person hinter der Tat. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht für eine falsch verstandene Toleranz, die sagt, es ist alles egal, was du tust und jeder soll tun, was er will. Nein, auch Jesus positioniert sich an anderer Stelle ganz klar gegen Ehebruch. Er sagt, untreu zu werden, das passt nicht mit Gott zusammen. Gott möchte Treue, Gott liebt Treue. Ja, Jesus bezieht Position und er zeigt auch Grenzen auf. Aber er guckt eben tiefer als nur die oberflächliche Tat. Er heißt die Tat nicht gut, aber er wird eben nicht verletzend der Person gegenüber oder ausschließend. Und ehrlich gesagt brauchen wir Menschen das. Wir brauchen auch Wahrheit, wir brauchen auch Grenzen, denn ich glaube, dass Grenzenlosigkeit nicht dazu führt, dass wir glücklich werden. Ich glaube, dass das eine der größten Illusionen unserer heutigen Zeit ist, dass größtmögliche Freiheit uns auch das größtmögliche Glück beschert. Denn Freiheit oder maximale Freiheit passt nicht mit dem Gedanken der Treue zusammen, nachdem wir uns doch alle sehnen, wie wir eben in den Umfragen gesehen haben. Denn Treue bedeutet doch, dass ich mich an jemand anders binde. Ja, ich glaube, dass die größtmögliche Freiheit eine Illusion ist, die am Ende eher zu Hoffnungslosigkeit führt und auch dazu führt, dass wir in unserer Zeit so viel mit, ja, auch Depression zu tun haben, weil viele Menschen eben keine Orientierung mehr haben. Und deshalb glaube ich, dass es gut ist, dass es Grenzen gibt, dass sie uns schützen, dass sie uns Orientierung geben. Aber diese Grenzen sollten eben nicht dazu dienen, dass ich mich ständig abgrenzen muss und jeden, der diese Grenze übertritt, direkt verurteile. Nein, lasst uns die Person hinter der Tat sehen. Eine zweite Sache, die wir über die Frau wissen. Die Frau hat einen Fehler gemacht. Es ist nicht gesagt, dass die Frau bereut, was sie hier tut, aber ich denke, im Angesicht des Todes wird sie doch sich wünschen, dass sie das nicht gemacht hat, dass sie es rückgängig machen kann, was sie da getan hat. Und ich glaube, auch wir kennen dieses Gefühl, dass wir Dinge bereuen, die aber nicht einfach wieder gut zu machen sind. Vielleicht werden wir auch für solche Dinge von anderen verachtet. Ja, wir wünschen uns, dass wir die Zeit zurückdrehen können, dass wir Dinge ungeschehen machen können. Aber das geht nicht so einfach. Und vielleicht sind es auch nicht die anderen, die mich verachten, sondern ich selbst. Ich selbst bin sauer auf mich und mein Verhalten, mein Gewissen quält mich. Ich nehme meine eigenen Unzulänglichkeiten wahr. Ich leide darunter, unter diesem Widerspruch, den wir am Anfang aufgemacht haben. Ich leide darunter, dass ich mir doch eigentlich Treue wünsche, aber selbst immer wieder nicht treu bin anderen gegenüber. Ja, wir als Menschen sind immer wieder konfrontiert mit den Abgründen in unserem Leben. Und diese Abgründe, die wollen wir gerne vor anderen verborgen halten, weil wenn wir diese Abgründe offenlegen, fürchten wir, dass die anderen uns nicht mehr lieben. Denn dann sehen sie ja unser wahres Gesicht und ob ich das anderen zumuten kann. Ja, wir haben in einigen unserer Lebensbereichen eine Fassade aufgebaut. Wir haben Angst, andere unsere Abgründe sehen zu lassen. Die Bibel hat ein Wort für diese Abgründe in unserem Leben. Sie nennt das Sünde. Das kommt vom althochdeutschen Wort Sund. Und Sund bedeutet nichts anderes als Abgrund. Sünde, das sind die Abgründe in unserem Leben. Und wir merken, dass diese Abgründe einen trennenden Effekt haben. Weil ich bin auf der einen Seite des Abgrunds und all die anderen Menschen sind auf der anderen Seite des Abgrunds, weil ich sie nicht in meinen Abgrund mit hineinnehmen und nicht hineinschauen lasse. Ja, diese Abgründe trennen uns von anderen, trennen uns von uns selbst und letztlich trennen sie uns auch von Gott. Wir alle haben Abgründe in unserem Leben. Eine dritte Sache. Die Frau wird verurteilt, obwohl die anderen nicht besser sind. Die religiöse Elite, also das, was hier im Text Pharisäer und Schriftgelehrte heißt, die nehmen das Gesetz ganz genau. Ja, sie sind die Ankläger und sie wollen das Gesetz durchsetzen. Und wenn man vom Gesetz ausgeht, sind sie auch im Recht. Aber Jesus sagt, bevor du andere verurteilst, schau doch mal auf dein Leben. Bevor du die Abgründe bei anderen anprangerst, guck doch mal auf die Abgründe, die du hast. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, wer keine Abgründe hat, der darf der Richter sein. Alle anderen sind nichts anderes als Heuchler. Und das trifft, die Pharisäer und Schriftgelehrten fühlen sich ertappt, denn wenn sie ehrlich zu sich sind, dann sind sie nicht besser. Ja, dann haben sie auch solche Abgründe. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, auch unsere Kirchen heute, auch wir als Christen, sind manchmal nicht besser. Wir haben in der Vergangenheit sicherlich viel Mist gebaut im Namen Gottes. Da waren Kriege, da waren Leid, da war nicht jeder willkommen in unseren Kirchen. Da waren wir und sind wir bekannt für unseren erhobenen moralischen Zeigefinger und nicht für die Liebe, die wir für andere Menschen haben. Ja, andere mahnen, darin sind wir gut, aber bei uns selbst anzufangen, ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen für das, was wir als Christen, was wir als Kirche immer wieder an Leid, an Härte, an Untreue in diese Welt gebracht haben. Ich möchte mich entschuldigen für Unfairness, da wo wir ausschließend waren gegenüber anderen Menschen. Ja, auch wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Und das ist es ja auch, was Jesus sagt. Schau doch erstmal auf die Balken in deinem Auge. Eigentlich ist keiner unfehlbar. Und so kann ich sagen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Kreis der Menschen, die Abgründe in ihrem Leben haben. Herzlich willkommen in einer Gemeinschaft voll von Sündern. Du bist hier in bester Gesellschaft, wenn du Abgründe in deinem Leben hast. Ja, es fällt uns schwer zuzugeben, aber wir haben das nötig, dass ja, wir mit unseren Abgründen in Ehrlichkeit kommen, voreinander und vor Jesus. Und noch ein viertes, die Frau begegnet Jesus. Und in dieser Begegnung steckt die wirkliche Annahme. Ja, ihre Sehnsucht nach Treue kommt hier zur Ruhe. Denn entscheidend an dieser Geschichte ist nicht das Urteil der religiösen Elite. Klar, das rettet ihr das Leben. Aber entscheidend ist das Urteil von Jesus. Denn Jesus ist der Einzige, der das Recht gehabt hätte, so einen Stein zu werfen. Jesus ist der einzige Mensch, der je gelebt hat und der je leben wird, der keine Abgründe in seinem Leben hat. Denn Jesus ist Gottes Sohn. Ja, Jesus ist Gott selbst. Er ist auf diese Welt gekommen als Gott, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und damit macht Gott klar, ja, diese Abgründe, diese Entfernung, die immer wieder da ist zwischen dir, Mensch, und mir, Gott, die muss nicht länger so bleiben. Ich mache mich auf den Weg durch deine Abgründe hindurch, indem ich Gott Mensch werde, indem ich in die Welt komme. Ich möchte hindurchdringen durch all deine Fassaden. Du darfst ehrlich werden vor mir. Ja, ich glaube, dass Jesus der Einzige ist, der wirklich treu ist, der ganz bei dem anderen sein kann, weil er eben keine Abgründe hat, die ihn trennen von anderen Menschen. Ja, Jesus weicht nicht von unserer Seite, selbst wenn alle Menschen gehen und alle Menschen uns verlassen, Jesus nicht. Die Frau verdankt Jesus ihr Leben. Und ich vermute, dass sie danach in irgendeiner Weise ihr Beziehungsgeschehen und ihren Beziehungsstatus geregelt hat. Denn sie hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Das ändert ihre Prioritäten. Sie hatte eine Begegnung mit Jesus und das verändert ihr Leben. Jesus, der das Recht hätte, diesen Stein zu werfen, wirft ihn nicht, sondern er lässt sie einfach gehen und gibt ihr so die Möglichkeit für einen Neuanfang. Und ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die vor 2000 Jahren passiert ist, die aber trotzdem noch genauso Relevanz für unser Leben hat. Weil auch wir können erleben, wie Jesus uns heute noch begegnet, wie Jesus heute noch unsere Abgründe überwindet, die wir in uns haben, wie Jesus treu an unserer Seite steht, auch wenn andere uns enttäuschen, und wie er uns die Chance gibt, neu anzufangen. Und das geht, weil Jesus ohne Abgründe ist, weil er Gott ist. Und das zeigt er uns, indem sogar der Tod kein Hindernis für ihn ist. Jesus steht wieder auf von den Toten. Jesus ist der Einzige, der retten kann, weil er auch Macht über den Tod hat. Bei Jesus sind wir mehr als unsere Fehler und unsere Schuld. Jesus will uns vergeben. Er hat uns gemacht, er weiß, wie wir sind, er kennt uns ganz genau. Und die Frage ist, wollen wir uns vergeben lassen? Brauchen wir das? Haben wir das Gefühl, dass es nötig ist, dass da jemand ist, der die Abgründe unseres Lebens überwindet? Das ist das Angebot, was Jesus der Frau macht, aber das ist auch das Angebot, was Jesus heute dir macht. Möchtest du von ihm deine Abgründe überwinden lassen? Möchtest du ihn einladen in dein Leben? Möchtest du offen vor ihm werden und Heilung empfangen? Es ist dafür nicht nötig, dass du alles schon verstanden hast. Ich habe ehrlich gesagt auch noch Fragen. Ich weiß nicht, ob mir alles klar ist, was mit diesem Jesus ist. Und vielleicht wurden auch noch Fragen aufgeworfen in den Liedern, die gesungen wurden, oder auch mehr Fragen aufgeworfen durch meine Ansprache als beantwortet. Aber das Angebot annehmen heißt zu sagen, ich ahne, dass da etwas dran ist an diesem Jesus. Ich ahne, dass dieser Jesus nicht einfach nur ein Mensch war, sondern dass dieser Jesus wirklich Gott war. Und ich verstehe noch nicht alles, was das bedeutet, aber ich bin bereit, einen ersten Schritt zu machen mit Jesus. Einen gemeinsamen Weg mit Jesus loszugehen, mehr zu entdecken, was er eigentlich für mein Leben vorbereitet hat. Und dafür werden wir jetzt, wie auch beim Hoffnungsfestival, die Möglichkeit haben, ein Gebet zu beten. Es ist etwas anders als beim Hoffnungsfestival, aber ich werde das jetzt dir vorstellen und dann hast du die Möglichkeit, einfach leise auf deinem Platz dieses Gebet mitzubeten. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass du alles verstanden haben musst, sondern das bedeutet einfach nur, Jesus, ich will dich besser kennenlernen. Ich bin gespannt, was das eigentlich mit dir sich genau auf sich hat. Ich stell dir das Gebet vor und dann kannst du, wenn du möchtest, es mitbeten. Das Gebet lautet: Jesus, danke, dass du für mich da bist. Ich bin verletzt worden, bitte heile mein Herz. Ich habe aber auch andere verletzt, bitte vergib mir. Ich glaube, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Du hast am Kreuz den Tod besiegt. Das gibt mir ein neues Leben. Zu dir möchte ich gehören. Amen. Amen bedeutet nichts anderes als so sei es. Das ist nochmal eine Bekräftigung, eine Bestätigung. Also, wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet jetzt mit mir beten und damit sagen, Jesus, ich bin gespannt, was du noch zu bieten hast. Jesus, danke, dass du für mich da bist. Ich bin verletzt worden. Bitte heile mein Herz. Ich habe andere verletzt. Bitte vergib mir. Ich glaube, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Du hast am Kreuz den Tod besiegt. Das gibt mir ein neues Leben. Zu dir möchte ich gehören. Amen.